War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Willkommen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Heute weht der Wind nach Salz und Abenteuer. Auf einer nassen Graspiste wartet ein silbergrauer Vogel, viel schwerer als gut ist, und ein junger Pilot mit klaren Augen. Gleich beginnt eine Reise, die den Himmel über dem Meer neu denkt.
Man spürt Mut, aber auch Herzklopfen. Denn diese Geschichte erzählt von Einsamkeit, über endlosen Wellen und von einem Menschen, der Müdigkeit, Kälte und Zweifel leise besiegt. Sie ist warm, staunend und freundlich, aufregend, ohne schlimme Bilder, voll von Funken, die Hoffnung machen.
Wusstet ihr, dass dieses Flugzeug vorn keinen Ausblick hat, weil dort die großen Tanks stehen? Der Pilot schaut durch eine kleine Seitenluke und ein Periskop. Und es gab einen Preis, der all das erst möglich machte. Aber davon erzählt gleich jemand, der die Funken zum Leuchten bringt.
Diese Folge ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zugleich. Sie zeigt, wie sorgfältige Vorbereitung in glänzenden Mut verwandelt wird. Es kommen Nacht, Wind und jubelnde Menschen vor. Spannend, klar und freundlich. Und jetzt öffnen wir die Wolken für unseren Geschichtenerzähler.
Jemand, der diese Reise über Meer und Sterne so erzählen kann, dass man das Rattern der Räder fühlt, wartet schon. Vorhang auf für den Geschichtenerzähler.
Wir übergeben an ihn und wünschen euch weite Flügel im Herzen.
Roosevelt Field auf Long Island im Mai 1927, noch vor Sonnenaufgang. Feuchte Luft klebt an den Jacken der Mechaniker. Der Boden ist weich vom Regen der Nacht. Ein schmaler, silbern glänzender Eindecker wartet am Rand der Graspiste. Auf der Nase steht ein Name in schwungvollen Buchstaben: Spirit of St. Louis. Charles Lindbergh prüft Instrumente, die kaum mehr sind als Kompass, Fahrtmesser, Höhenmesser und ein kleines Gerät, mit dem er die Abdrift über den Wellen schätzen kann. Kein Funkgerät, keine vordere Scheibe. Dort sitzt der große Treibstofftank. Er verstaut Karten, Wasserflasche und ein paar Brote, zieht die Fliegerhaube tiefer und legt die Hand an den Gashebel. In seine Gedanken mischen sich Ruhe und Wachsamkeit. Gleich wird die kleine Maschine schwer wie ein Wal sein, voll mit Treibstoff für einen ganzen Tag und eine ganze Nacht. Charles ist ein junger Luftpostpilot. Er kennt lange Nächte über der Prärie und glitzernde Morgen, wenn der Nebel aufreißt. In den Städten reden die Menschen seit Jahren über den Ortaig-Preis, $25.000 für den ersten Non-Stop-Flug von New York nach Paris. Einige hatten es versucht. Manche landeten sicher nach Zwischenstopps, andere erreichten Irland, wieder andere gingen verloren. Charles glaubt, dass ein einzelner Pilot mit einem zuverlässigen Motor weiterkommen kann als ein schweres Team. Einfachheit statt Überladung. Leicht und doch stark. Er plant Kurse, Winde und Reserven, nicht mit vielerlei Geräten, sondern mit Kopf, Kompass und Uhr. Was kühn klingt, ist in seinem Denken sorgfältig geschichtet wie Seiten in einem Logbuch. In der Stille vor dem Start wirkt das Ziel wie ein fernes Leuchten hinter den Wolken. Monate zuvor entstand in San Diego bei Ryan Airlines ein ungewöhnliches Flugzeug. Leichtmetall, Holz, Stoff. Ein einzelner Wright Whirlwind Sternmotor vorne, luftgekühlt und berühmt für Ausdauer. Die Konstrukteure bauten riesige Tanks für Treibstoff, der wie ein See im Rumpf lag. Wegen des Tanks keine Frontscheibe, dafür Seitenfenster und ein kleines Periskop. Weggelassen wurde, was nicht unbedingt nötig war. Funk, schwere Sitze, Zierrad. Sogar die Lackschicht blieb dünn. Ein Ziel bestimmte jede Schraube, lange durchhalten. Charles flog die Maschine quer durchs Land nach New York. Er hörte genau zu, wie der Motor klang, bei welcher Drehzahl er schnurrte und wann er rauer wurde. Zwischen Werkbank und Windkanal entstand so nicht nur ein Flugzeug, sondern ein Versprechen an die eigene Disziplin. Der Abend vor dem Abflug brachte Regen. Der Platz sog sich voll wie ein Schwamm. Charles ruhte kaum. Er rechnete erneut Treibstoffmengen und schrieb Zahlen in sein Notizbuch. Ungefähr 1700 Liter würden an Bord sein, genug für mehr als einen Tag in der Luft. Die Mechaniker prüften Ventile und Leitungen, zogen Tücher über die Motorhaube, setzten den Propeller auf den richtigen Stand. Als die Nacht blasser wurde, legte sich der Regen. Es blieb feucht und schwer. Der Pilot stieg ein, schloss die Gurte, fühlte das matte Zittern der Maschine, wenn der Motor nur leise angedeutet wurde. Vor ihm lag eine Piste, die länger zu sein schien als je zuvor und dennoch knapp. Hindernisse warteten am Ende, dunkle Schatten am Feldrand. Der Motor erwachte, erst rau, dann rund. Charles gab vorsichtig Gas. Die Spirit rollte an, sprang über kleine Bodenwellen, sank wieder ein. Das Flugzeug war schwer wie ein gefüllter Brunnen. Die Geschwindigkeit wuchs langsam. Das Ende der Piste rückte näher. Gras wurde zu Streifen, Streifen zu grünen Bändern. Dann hob sich die Nase ein wenig, ein Zittern. Noch ein Ruck, die Räder lösten sich vom Boden, streiften beinahe das nasse Gras und die Maschine schwebte endlich frei. Zäune und Büsche blieben zurück. Der Motor hielt sein gleichmäßiges Lied, die Hand blieb ruhig am Gas. In diesem Augenblick lag nicht Sieg in der Luft, sondern Arbeit. Vor der Tragfläche begann der Tag und hinter dem Piloten verschwanden Schlaf, Regen und Zweifel. Die Küstenlinie Neuenglands lag zur Linken wie eine gezackte Karte. Er hielt Kurs nordöstlich, suchte bekannte Flüsse und Städte als Wegmarken. Auf dem Schoß lag die Karte, ein weicher Bleistift daneben. Ein kleiner Abdriftmesser zeigte, wie der Wind die Maschine seitlich schob. Die Luft war kalt, durch die Seitenluke bis sie in die Wangen. Auf dem Sitzkorb lag ein in Papier gewickeltes Brot, daneben ein Apfel. Der Motor schnurrte gleichmäßig, als wolle er beweisen, dass Ausdauer das heimliche Herz der Technik ist. Stunden vergingen. Die Welt unten wechselte von Feldern zu Wäldern, von Häusern zu Felsen. Vor dem Flügel zieht die See ihren grauen Mantel zurecht. Der Himmel blieb bedeckt, doch fern durchbrach Licht den Rand, als würde jemand die Gardinen des Tages öffnen. Über Neufundland griff Nebel nach dem Flugzeug. Graue Schwaden krochen an die Tragflächen, lösten sich, verdichteten sich wieder. Charles korrigierte nach Kompass, rechnete den Wind, prüfte die Uhr. Müdigkeit meldete sich mit schwerer Stirn und langsamen Lidern. Er öffnete die Seitenluke weiter, ließ kalte Luft ins Gesicht schneiden. Die Finger fühlten sich stumpf an in den Handschuhen. Ein Schluck Wasser. Ein Bissen vom Brot. Kein Funkruf, keine Stimme aus dem Äther. Nur Motor, Wind und die Striche auf der Karte. Er wusste, dass die nördliche Route stärkere Winde bringen konnte, aber auch kältere Luft und mehr Nebel. Doch sie versprach günstige Strömungen, die ihn tragen würden, wenn die Rechnung stimmte. Die Nacht über dem Atlantik war tief und weit. Sterne lagen wie Salz auf schwarzem Samt. Unten glimmte die See manchmal grünlich auf, wenn planktonreiches Wasser den Propellerstrahl streifte. Der Pilot lauschte in das gleichförmige Brummen. In der Monotonie drohte der Schlaf wie eine Tarnkappe. Charles hielt den Kopf in den eisigen Luftstrom, blinzelte gegen Tränen, rieb die Schläfen. Er dachte an die Linie, die er ziehen musste, an die Uhr, die Takte gab, an den Kompass, der mit zitternder Nadel treu blieb. Dort oben, allein zwischen Sternbild und Ozean, fühlte sich Zeit seltsam gedehnt an. Jede Minute war behutsam abgelegt wie eine Seite im Logbuch, das nur der Himmel las. Kälte schlich in alles. Feuchtigkeit fror an Kanten zu zarten Kämmen. Charles stieg ein wenig über die Wolken, dann wieder darunter, suchte ruhigere Luft und sichtbare Bezugspunkte. Der Motor blieb sein verlässlichster Gefährte. Der Wright Whirlwind war nicht der stärkste, aber berühmt dafür, stundenlang ohne Murren zu laufen. Luftkühlung, wenig bewegliche Teile, sorgfältige Pflege, all das zahlte sich aus. In dieser Einsamkeit war jedes Geräusch eine Nachricht. Ein leicht veränderter Ton, Eine Schwingung in der Haube, eine Nuance im Brummen und der Blick wanderte sofort zu Temperaturanzeigen und Druck. Doch die Nadel blieb dort, wo sie bleiben sollte. Gleichmaß wurde zu Mut, der nicht laut ist, sondern ruhig. Stunden verdichteten sich zu einem Band. Wenn die Lider schwer wurden, tippte er die Wange, spannte die Kiefer, bewegte die Zehen. Ein weiterer Schluck Wasser, ein Apfel, Krümel auf der Jacke. Er dachte an Postflüge durch Regen und Gewitter, an den Mann am Ende der Zustellung, der einfach nur seinen Brief erhalten wollte. So blieb die Aufgabe handlich, auch wenn die Karte unendlich wirkte. Müdigkeit zeigte kleine Trugbilder am Rand des Blicks, tanzende Schatten, die keine waren. Doch der Kurs blieb klar. Das Flugzeug summte, die Hände folgten vertrauten Abläufen. Der Atem wurde zu Takt, der Takt zum Halteseil über dem grauen Meer. Ein blasser Saum erhellte den Horizont. Morgen. Die Wolken wurden zu Flächen aus Blei und Perlmutt. Aus der Höhe sah er ein kleines Schiff, ein Punkt in der Unendlichkeit. Er las die See wie ein Buch, Wellenkämme, die die Windrichtung verrieten, Schaum, der die Stärke zeigte. Er rechnete die Abdrift neu, korrigierte den Kurs einige Grad. Das Licht wärmte nicht, aber es schenkte Gewissheit. Der neue Tag machte die Entfernung sichtbar und das Sichtbare trug die Gedanken. Das Ziel war noch weit, weiter als Worte, aber plötzlich nicht mehr namenlos. Der Motor hielt sein gleiches Lied. Die Finger fanden den Bleistift, zogen eine neue Linie auf der Karte. Ein kleiner Strich. Doch für ihn wog er wie Land. Es folgten lange graue Stunden, in denen die Wichtigkeit kleiner Dinge wuchs. Der Kompass zitterte kaum merklich. Die Uhr gab den Rhythmus vor, nachdem er neue Positionen schätzte. Er legte mit dem Lineal peinlich genaue Striche, spürte im Handgelenk, wie das Flugzeug behutsam auf Böen reagierte. Wenn die Wolken tiefer hingen, suchte er Zwischenräume, schlüpfte darunter hindurch, ohne die Höhen zu verschwenden. Jeder Tropfen Treibstoff war Zeit. Über allem lag das Ziel, nicht als Bild, sondern als Rechnung, die aufging. Und während die See endlos blieb, wuchs in ihm eine stille Zuversicht, die nicht jubelte, sondern atmete. Dann, nach vielen, vielen Stunden, tauchte die Küste Irlands auf. Dunkle Klippen, grüne Felder wie Tücher, die im Wind liegen. Ein Echo im Herzen. Das sagte, die Rechnung stimmt. Charles senkte leicht die Nase, suchte markante Punkte, die mit der Karte sprachen. Er war weit nördlich gestartet und nun, wie geplant, westlich von Irland angekommen. Die Freude war leise, fast wie ein Nicken. Noch lagen Inseln, Meerengen und ein ganzer Kontinent vor ihm, doch das Gefühl, dass Erde wieder nahe war, veränderte den Klang der Luft. Er überquerte Irland, sah Wege wie helle Fäden, Häuser, die wie Kreidepunkte lagen, weiter Richtung Süden, dann hinaus über den Ärmelkanal. Schiffe zogen Linien aus Rauch. Aus Frankreich drangen Nachrichten über Funkwellen in die Welt. Ein kleiner Eindecker sei unterwegs. Menschen in Paris begannen sich zu versammeln. Autos rollten Richtung Le Bourget. Währenddessen blieb im Cockpit alles beim Alten, Karten, Kompass, der vertraute Motor. Der Tag neigte sich. Ein dünner Dunst legte sich über das Land. Frankreich lag unter ihm wie ein aufgeschlagenes Buch, dessen letzte Seiten noch nicht gelesen waren. Später Abend über Paris. Lichterketten, breite Boulevards, Flüsse wie dunkle Bänder. Charles suchte das Flugfeld Le Bourget. Unten strahlten Scheinwerfer. Hunderte Autos standen Stoßstange an Stoßstange. Menschen lenkten ihre Scheinwerfer wie Taschenlampen in die Höhe. Der Pilot flog eine weite Kurve, setzte zur Landung an, brach ab, suchte einen besseren Winkel. Der Motor blieb geduldig, der Wind glatt. Die Stimmen unten waren nicht zu hören, aber ihre Bewegung war sichtbar wie Wellen. Dann fiel seine Entscheidung. Eine letzte weiche Kurve, das Flugfeld geradeaus, der Blick über die Nase seitlich hinaus, weil vorn der Tank stand. Die Räder küssten das Gras. Eine kurze Hüpferfolge, dann rollte die Spirit aus. Der Motor nahm das Gas zurück, der Eindecker wurde leicht. Von allen Seiten liefen Menschen. Arme winkten, Hüte flogen, Stimmen stiegen an wie eine Brandung. Soldaten und Helfer machten Raum, so gut es ging. Charles öffnete die Luke, lächelte matt. Sein Gesicht war vom Wind gerötet, die Augen wach und zugleich müde. Er hatte einen Ozean überquert, allein und ohne Zwischenlandung, vom Morgen eines Kontinents bis tief in die Nacht eines anderen. Sie trugen ihn fast, reichten die Hände, redeten durcheinander in vielen Sprachen. Reporterkameras klickten, Notizblöcke füllten sich. Behutsam bahnten Offiziere den Weg. Charles blieb höflich, fast scheu. Der Flug hatte ungefähr 33 Stunden gedauert, ohne Pause, ohne Funk, nur mit Kompass, Uhr und ruhiger Rechnung. Später sollte er sagen, wie viel Müdigkeit in diesen Stunden steckte. Aber jetzt war da zuerst Erleichterung. Paris schenkte ihm ein Willkommen, das in die Zeitungen der ganzen Welt sprang. Der Atlantik war schon zuvor bezwungen worden. Jahre früher hatten Alcock und Brown den Ozean nonstop von Neufundland nach Irland überflogen. Ein amerikanisches Marineflugboot hatte ihn mit Zwischenlandungen gequert. Mutige wie Noongesser und Coley waren kurz vor Charles verschwunden. Was den Flug von Lindbergh so besonders machte, war die Kombination. Allein, nonstop, von New York nach Paris. Genau die Strecke, für die der Ort-Eyck-Preis ausgesetzt war. Und die Einfachheit der Mittel. Ein Mensch, ein Motor, eine lange Rechnung. Inmitten vieler Maschinen, die immer komplizierter wurden, zeigte er, was sorgfältige Planung und verlässliche Technik leisten konnten. Die Wirkung war gewaltig. Zeitungen feierten nicht nur den Piloten, sondern die Zukunft des Fliegens. Flugplätze wuchsen, Fluglinien planten Routen zwischen Kontinenten, Ingenieure arbeiteten an stärkeren Motoren und verlässlichen Instrumenten. Viele Menschen verloren die Angst vor dem Fliegen, weil sie in der ruhigen Ausdauer dieser Reise etwas Verständliches erkannten. Vorbereitung, Konzentration, Durchhalten. Der Himmel wurde kein geheimnisvoller Ort mehr, sondern eine Straße, die man mit Wissen befahren konnte. Aus einer waghalsigen Idee wurde eine echte Möglichkeit für die Welt. Technisch blieb vieles an der Spirit schlicht und klug. Der luftgekühlte Sternmotor mochte frische Luft und lange Laufzeiten. Große Tanks lagen nahe am Schwerpunkt, damit sich das Flugzeug beim Verbrauch des Treibstoffs kaum im Gleichgewicht veränderte. Die fehlende Frontscheibe war kein Mangel, sondern Folge davon, den besten Platz dem Treibstoff zu geben. Das Periskop und die Seitenfenster reichten, weil in der Luft Orientierung mehr mit Linien, Kursen und Winkeln zu tun hat als mit Ausblicken. In der Summe ergab das ein Flugzeug, das nicht alles konnte, aber eine Sache sehr gut, weit und ausdauernd fliegen. Nach Paris folgten Reisen durch viele Länder. Charles besuchte Städte in Europa und Amerika, flog später über Nord- und Südamerika, sprach über Flugsicherheit und Navigation. Er half, Routen zu erkunden, auf denen Fluglinien später regelmäßig unterwegs waren. Er besuchte Wetterdienste, um zu verstehen, wie Wolken und Winde sicher gelesen werden konnten. Überall standen Menschen an Zäunen und winkten dem schmalen Eindecker nach. Aus einem einzelnen Flug wurde so eine Brücke, auf der andere gehen lernten. Das Leben brachte später auch schwere und umstrittene Zeiten. Doch es brachte ebenso Arbeit jenseits der Wolken. Gemeinsam mit einem Chirurgen entwickelte Lindbergh ein Gerät, mit dem Organe außerhalb des Körpers durchblutet werden konnten. Er engagierte sich für Naturräume, die ihn an die Stille über dem Meer erinnerten. So blieb seine Geschichte nicht nur eine Momentaufnahme am Himmel, sondern auch eine Folge von Wegen am Boden, auf denen Forschung, Technik und Verantwortung zusammenfanden. Heute hängt die Spirit of St. Louis im National Air and Space Museum in Washington. Menschen stehen darunter und heben den Blick. Auf Karten sieht man den langen Bogen über den Nordatlantik. Flughäfen verbinden Kontinente in wenigen Stunden. Maschinen fliegen hoch über Wetter und Wellen. Was einst als fast unmögliche Linie über eine Karte schien, ist heute eine vertraute Verbindung. Und doch bleibt in der alten, schlichten Maschine etwas von dem ersten langen Atemzug, mit dem eine neue Zeit begann. Der Flug von Charles Lindbergh war kein Zaubertrick, sondern ein Werk aus Planung, Mut und Geduld. Er verband Einfachheit mit Genauigkeit und schrieb damit ein Kapitel, das den Himmel näher rückte. In einer Nacht und einem Tag wurde der Atlantik nicht kleiner, aber die Menschen wurden größer in ihrem Verstehen. Seitdem trägt jede Reise über das Meer ein wenig von jenem stillen Brummen in sich, das einst über Wellen und Sterne hinweghielt, ohne nachzulassen.